Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von Sales Goes Digital Now, dem Podcast über digitalen Vertrieb. Thomas Barsch und Harald Klein sprechen heute über die digitale Neukundengewinnung, über Must-Haves und über Best Practices und natürlich auch über Kennzahlen für die Erfolgsmessung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich darf dich durch die Show begleiten. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Also Harry, für welche Tätigkeiten im Unternehmen trägst du die Verantwortung oder für welche Tätigkeiten stehst du?
Ja, Valerie, wir sind ein Haus, wir sind Unternehmensberater, Trainer und Coaches, speziell mit dem Fokus auf Verhandlungen, Optimieren von Preisen und Margen. Und daraus ziehen Unternehmen natürlich direkt einen Effekt auf ihr EBIT und das lässt sich direkt vergleichen, vorher, nachher. Nachweisbar eine feine Sache. Da hat es schnell mal eine 30-prozentige Optimierung auf den Gewinn.
Also sofort messbar und entsprechend in KPIs zu sehen.
Ja, unbedingt.
Und wir sind ja jetzt zum Thema Digitalisierung im Vertrieb hier im Podcast zusammengekommen und mal direkt die Frage an dich, wie stellst du dir oder wie erklärst du das Thema Neukundengewinnung im B2B-Bereich unter dem Gesichtspunkt Digitalisierung?
Also erstmal, Thomas, bin ich unglaublich fasziniert von der Welt, in der wir gerade leben. Mhm. Die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet, werden allerdings noch viel zu wenig ausgeschöpft. Mhm. Und digitale Kundengewinnung, wir haben so viele Tools am Markt, die du einsetzen kannst. Man könnte sagen, wir machen eine Volldigitalisierung, wäre natürlich genial. Mhm. Aber jede Ausbaustufe, die es am Markt gibt, wäre schon besser als alles, was man bisher hat. Mhm. Volle Ausbaustufe wäre nice to have, ja, unbedingt. Aber wenn ich sage, ich mache nur mal das Thema ereignisbasiertes Verkaufen, also ich kriege verkaufsrelevante Signale automatisch durch ein System generiert. Mhm. Ich erfahre zum Beispiel, wo hat jemand ein Grundstück gekauft, auf das eventuell gebaut wird. Ich bekomme das Signal als Anhaltspunkt für ein mögliches Angebot. Kann den Kunden daraufhin ansprechen. Wäre schon viel besser als alles, was bisher da ist. Etwas anderes wäre Website-Tracking. Ich sehe, wer war auf meiner Seite und kann gezielt Unternehmen ansprechen. Mhm. Eventuell in Kombination mit Social Media, Xing, LinkedIn nur mal beispielhaft genannt. Also alles Standalone bis hin zu voll integriert und vollautomatisiert kriegst du täglich neue Kunden, neue Leads in deine Pipeline gespült.
Genau, ich hab da so ein Gedankenmodell, wo ich gesagt habe, okay, analoge Welt, das macht der Mensch, sind 0%, also 0% digitaler Anteil und 100% wäre quasi ja, die Maschine, die im Grunde genommen alles macht, von der Anbahnung, Erstkontakt bis zum Auftrag. Ja. Also das wäre quasi 100%. Ob das sinnvoll ist, ob wir das heute schon können, sei dahingestellt. Ja, aber ich glaube, das wäre so das Maximale, was man erreichen kann. Also Neukundengewinnung komplett über Maschinen. Wie siehst du das? Wo stehen wir da? Neukundengewinnung über Maschinen. Also sprich, der Mensch muss nicht mehr eingreifen. Siehst du das? Hältst du das für realistisch oder?
De facto ist es schon möglich, das zu tun. Also wir stehen da nicht am Anfang, sondern wir sind schon mittendrin. Problematik ist, dass es kaum jemand nutzt. Mhm. Gut, Problematik ist vielleicht zu viel gesagt, aber zu wenige nutzen die Chance bereits.
Da gebe ich dir recht, ja.
Sicherlich. CRM-System hat nahezu jeder bereits im Einsatz. Ich sehe allerdings auch, wenn ich zum Vertrieb schaue, wie viele das negieren und sagen, ich habe keine Lust, das einzusetzen, ich habe keine Zeit, ich habe redundante Arbeit zu tun. sodass zum Schluss ein CRM-System da ist, das aber nicht gepflegt wird. Dann hilft es nicht weiter. Social Media. Mhm. Wir haben heute mit DSGVO zu kämpfen. Mhm. Wenn du Daten besitzt, hast du de facto schon ein Problem. Und der Trend geht eher dahin, Daten nicht mehr zu besitzen, sondern sie einfach zu nutzen. Und da bieten Systeme wie LinkedIn und Xing natürlich perfekte Basis an, dass ich das, was da ist, nutze, ohne es selbst zu besitzen. Also habe ich dann auch kein rechtliches Thema damit. Mhm. Webtracking, das sehe ich, dass einige Unternehmen Stück für Stück das benutzen, sehen, wer war auf meiner Homepage und dann damit auch weiterarbeiten, bis hin zu, wenn man das Webtracking nutzt, dass man sagt, wir sehen, wir pflegen den ein, dem wir ein Angebot geschickt haben, den setzen wir auf Hot, dann liefert das System automatisch, sobald er wieder auf die Seite kommt, einen automatischen Trigger und sagt mir, jetzt ist er gerade da, das heißt so viel wie, gerade schaut er sich mein Angebot an, vielleicht wäre es nicht schlecht, ich rufe ihn jetzt an. Mhm.
Genau.
Schon ein, ich nutze das bereits. Mhm. Ich rufe an und dann sagt der Kunde, ach Herr Klein, ist ja interessant, dass Sie gerade anrufen. Welch Zufall. Gerade sitzen wir über Ihrem Angebot. Ja, und haben da auch noch eine Frage. Perfekt.
Genau.
Ja? Gut, irgendwann wird es transparent, da wissen die Menschen, dass du so etwas nutzt. Aber im Moment ist das ein absoluter Wettbewerbsvorteil. Und zu wenige nutzen das noch. Andere Sache, die schon etwas tiefer geht, bei mir als Verhandlungsexperte, Thema Preise. Mhm. Es gibt fantastische Crawler, die durchsuchen automatisch das Internet nach verfügbaren Preisen, Wettbewerbspreisen, recherchieren die. Sobald du einen Webshop hast, sobald du in irgendeiner Form digitale Preise zur Verfügung stellst, ist das auch eine super Möglichkeit, dem Wettbewerb wieder ein Stück vorne raus zu sein.
Mhm, absolut, ja. Also du kannst ja ergänzen, Preise, Unverfügbarkeit, also ist die Ware dann vielleicht sogar lieferbar. Also Lieferstatus wird ja auch oft angezeigt in den Shops.
Genau. Ja,
also wenn es verfügbar ist, darf es ein bisschen teurer sein, als wenn es nicht verfügbar ist. Also ich war ja früher bei der Firma Wächte, die haben das schon relativ früh, haben die solche Crawler auch eingesetzt, also schon um 2000 rum waren die ersten Crawler im Einsatz, ja. Und klar, du hast die hundertprozentige Markttransparenz in dem Moment, ja, also, und das haben heute nicht nur die Hersteller, sondern heute auch die Kunden, da muss man sich drauf einstellen, ja. Mhm, okay.
Wir haben ja auch schon, weil du es vorhin auch schon angesprochen hast mit den Trigger-Events, ja, darüber haben wir auch schon eine Episode gedreht. Und was sagst denn du, Harry, was dafür, weil du hast jetzt auch schon ein paar genannt, aber was gibt es denn für weitere Must-Haves in der digitalen Neukundengewinnung vor allen Dingen? Weil den Kunde kennt man ja noch nicht. Also auch die Webseite, ein Crawler oder das Web-Tracking kennt den Kunden noch nicht. Was gibt es denn da noch für Trigger, die man da nutzen kann oder Must-Haves, die man haben muss?
Also Valerie, wir hatten vorher gesprochen über das CRM-System und das Web-Tracking. Gleichzeitig über die Trigger-Events. Mhm. Die dann miteinander so zu verknüpfen, dass sie automatisiert ablaufen. Das ist dann im Grunde das Must-Have der Zukunft. Da wollen wir hin, dass du selbst im Vertrieb nicht mehr hinfassen musst. Du bekommst es tatsächlich in deine Pipeline gespült.
Gutes Stichwort, wenn du sagst Pipeline. Also wir zeigen ja öfter dann auch das Pipedrive.
Richtig.
Ja, das quasi dann, also Pipedrive ist für mich persönlich ein Must-Have, sogar auch buchstäblich mit dem Hersteller, mit dem Namen, wobei wir uns ja da sonst zurückhalten, aber was die da machen, denke ich, ist schon hochinteressant von der Einfachheit her, von der Bedienbarkeit und vor allen Dingen auch von der Visualisierung des Sales Funnels, wenn man so wollen. Ne?
Mir gefällt es unglaublich gut, was die tun. Mhm. Das ist super leicht gewichtig. Es kommt super transparent rüber. Hast sofort einen Überblick über deinen aktuellen Status. Ist etwas, was man mit Sicherheit empfehlen kann, ohne den kompletten Markt zu kennen. Mhm. Eventuell auch noch andere Systeme, die da mithalten können. Aber das ist das, was sich im Moment der Markt am meisten aufdrängt, am sichtbarsten ist und wir es eben selbst auch nutzen. Deshalb haben wir natürlich auch gute Erfahrungen damit.
Klar, es gibt auch noch andere, sagen wir mal Oracle oder Salesforce oder SAP oder Microsoft, ja, aber das bedingt ja dann auch wieder eine gewisse Größe und ein gewisses Budget und ich sage jetzt mal so, das ist dann auch vielleicht der Hemmschuh, so eine Digitalisierung im Vertrieb voranzutreiben und jetzt mit dem Pipedrive kann ich also für, ich sag mal, schmales Geld und ohne langfristigen Verträge kann ich das einfach mal probieren, ja, und einführen, ja, und schauen, okay, was bringt es mir?
Das ist ein Riesenvorteil, dieses Software-as-a-Service Produkte wie Pipedrive. Du zahlst noch nicht mal 30 Euro und hast schon einen Arbeitsplatz im CRM, den du jeden monatlich kündigen kannst. Ja. Mhm. Wo gibt es das? Mhm. Ja, und schnell ausgetauscht. Über die API-Schnittstelle bist sehr flexibel. Klasse System, sicherlich. Also wäre so eine Art Must-Have für KMUs, also kleine und mittelgroße Unternehmen. Du kannst es natürlich auch verknüpfen mit deinem Salesforce. Wenn du sagst, Salesforce ist mir zu komplex zu bedienen, nimmst du Pipedrive als Bedieneroberfläche.
Genau,
ja?
Ja, absolut.
Und spielst die Daten rüber. Das lässt sich ja vollautomatisch generieren.
Mhm. Wenn wir gerade so über die Must-Haves sprechen, vielleicht mal einen kleinen Schwenk. Wer macht denn so eine Neukundengewinnung oder eine digitale Neukundengewinnung besonders gut im B2B-Bereich?
Haben wir vorher schon drüber gesprochen, dass da noch sehr wenige in der Richtung gut unterwegs sind. Viele am Anfang, das sind allerdings jetzt nur ein paar kleinere Dienstleister bekannt, die modern denken und schnelle Entscheidungswege haben. Mhm. Zum Beispiel auch die Anbieter der digitalen Vertriebstools selbst.
Absolut.
Ja, wie
absolut.
HubSpot, die benutzen das. Der Pipedrive benutzt das, die Kollegen von dort benutzen das auch. Mhm. Und das funktioniert natürlich klasse. Ja? Die spülen sich selbst mit ihren eigenen Systemen. Vielleicht ist so auch deren Idee jeweils entstanden, so ein Produkt zu bauen. Damit spülen die sich selbst die Kunden in die Pipeline rein. Das ist eine prima Geschichte. Aber leider bisher kann ich dir noch keinen größeren sagen, wo man sagt, den kenne ich.
Okay,
der also das richtig macht.
Mir geht es genauso. Also ich glaube, die Softwarehersteller haben sicherlich die Nase vorne und das würde ich auch unterstreichen, wenn man sagt, okay, Pipedrive ist wirklich extrem gut, weil ich kann Testversionen anfordern, die haben ein Partnerprogramm, die haben ein Affiliate-Programm, ja, da musste ich auch niemand anrufen oder so. Also ich glaube, die sind schon sehr, sehr weit, das automatisiert zu machen. Salesforce geht ein bisschen einen anderen Weg. Also sie sind auch hervorragend in meinen Augen, also natürlich auch CRM-Hersteller, haben auch die ganzen Dinge im Salesforce drin als Zusatzprogramm, kann ich Webtracking machen, ich kann Trigger-Event-Selling machen und. Und beim Salesforce ist es in der Tat so, wenn du da eine Testversion anforderst, dann wirst du angerufen. Mhm. Und ich habe das mal festgestellt, weil ich das gerne in der Vorlesung verwende als CRM-Tool zum Zeigen, 100% werden angerufen. Also jeder, der sich eine Testversion anfordert, wird in der Regel am nächsten, spätestens am übernächsten Tag angerufen. Also kann man sagen 24 Stunden. Wir haben dann herausgefunden, dass die maximal 5-mal probieren, jemand anzurufen. Wenn sie ihn dann nicht erreicht haben, dann kriegt er zumindest nochmal ein Mail. Ja, und das Ganze dient dann der Einschätzung Potenzial. Ja, was steckt für ein Potenzial dahinter? Und dann kommt man ganz normal in die Vertriebswege. Ja. Und da frage ich mich, ja, welches B2B-Unternehmen in Deutschland ruft 24 Stunden später an, wenn irgendjemand was auf der Webseite downgeloadet hat oder hat ein White Paper angefordert. Wer macht es? Ja? Und da sage ich, da wird wirklich die Luft sehr dünn. Und deshalb die Messlatte auch für ein ja, Vertriebsexzellenz, vielleicht nicht unbedingt dann 100% digital, weil der Mensch immer noch dabei ist, aber zumindest mit ganz, ganz starker Tool-Unterstützung.
Ja. Mhm. Wenn du die notwendigen Daten generieren kannst über dein System, hast du auch die Möglichkeit, den Kontakt dann aufzunehmen.
Mhm. Genau.
Ja, natürlich zu Zeiten der DSGVO gehört es auch wieder dazu, dass die ganzen Systeme den Double-Opt-in
keine Frage.
Realisieren. Aber ich denke, wenn jemand hier so einen Podcast zuhört, das ist immer so eine Frage, die hochkommt. Ah, Moment, darf der das? Ja. Darf der dann anrufen? Klar, das muss natürlich insgesamt im Prozess mit eingebaut sein, dass diese Zustimmungen vom Kunden gegeben werden.
Genau, dass abgeholt wird. Oder man, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass man quasi keine Cold Calls macht, sondern Warm Calls. Das heißt, man macht die Anbahnung über die auch schon genannten sozialen Kanäle wie Facebook, LinkedIn, ja, dass man die Leute vielleicht da anschreibt, ja, und es ist zumindest mal, kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich sehe es als Grauzone, weil jemand, der sich auf solchen Business-Plattformen anmeldet, ja auch signalisiert, allein schon durch die Anmeldung, okay, ich will hier auch netzwerken, und es gibt dann immer wieder Leute, die dann das einfach auch unterdrücken, die man nicht ansprechen kann, ja, also
ich kann es abschalten, ja.
Diese Kontaktmöglichkeit kann ich abschalten und alle anderen kontaktiere ich. Und also ich persönlich habe da auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, sogar außerordentlich gute Erfahrungen, dass mir Leute geantwortet haben, über die ich, also übers Telefon wäre ich in 100 Jahren nicht an die rangekommen. Mhm. Ja, also wenn man das auch vielleicht mit Stil, mit Wertschätzung und mit Bedacht macht, ja, dann bin ich der Meinung, dann antwortet auch jemand. Manchmal muss man länger, manchmal dauert es länger. Ja, klar, je nachdem, wenn man den richtigen hat, der hat auch noch was anderes zu tun, als Messages bei Xing und LinkedIn zu beantworten. Aber ich denke, das ist eine tolle Anbahnung, Unterstützung mit den Tools,
ja. Ja, also ich nutze das nahezu täglich, weil es eine prima Sache ist. Ich bin viel mit der Bahn unterwegs, ich habe viel Verteilzeit, man steht auf dem Bahnhof, da kannst du prima nebenbei Kontakte aufbauen, im Xing, LinkedIn, kannst kurze, kleine Nachrichten schreiben, natürlich wieder automatisiert, mit Textexpander.
Expander, genau, ja, sehr gut, ja.
Gebe ich zwei Buchstaben ein, saug das Ding mir komplett den Text, den ich brauche, rein, kann den eventuell noch ein bisschen anpassen, aber spare mir schon wieder wertvolle Minuten, kann in kürzester Zeit mehrere Kontakte anbahnen. Und das funktioniert richtig gut.
Absolut. Also können wir noch ergänzen, Must-Have, Text-Expander oder ein ähnliches Tool. Genau.
Ja gut, also ich habe da auch meine Erfahrungen gemacht, wenn man so ein White Paper runterlädt, und habe da ein paar Mal ganz wahrheitsgetreu meine Angaben gemacht und die Einwilligung gegeben, dass ich damit einverstanden bin, dass die das weiter verarbeiten oder speichern, und wurde dann auch, das war ein White Paper über, ich weiß es gar nicht mehr, über irgendwas mit Digitalisierung. Und dann wurde ich kontaktiert, weil ich mich natürlich auch für dieses Tool interessiert habe, wurde ich kontaktiert, und das ist ein paar Mal passiert. Jetzt bin ich natürlich noch zu klein, als dass ich irgendwelche Tools mir jetzt ins Boot hole. Und das waren dann nette Telefonate, aber ich habe dann auch angefangen bei den anderen, meine Nummer, meine Telefonnummer zum Beispiel mit 0815 anzugeben. Und klar, dann können sie mich nicht kontaktieren, dann haben sie mich auch nicht über E-Mail kontaktiert. Also das ist schon von der Anwenderseite her oder von der Interessentenseite her, ist es dann schon sehr, wie soll ich sagen, da muss man sich schon sicher sein. Also es muss irgendwo auch sicher sein, okay, wenn ich das jetzt eingebe, dann werde ich definitiv kontaktiert werden, weil die machen das ja nicht zum Spaß an der Freude, sondern um Kunden zu generieren. Und das ist mir oftmals als Interessent ein bisschen zu wenig kommuniziert oder zu klein geschrieben.
Mhm. Ja, da gebe ich dir recht. Also das war, ich meine, du baust ja dann selber den Bedarfsfilter auf, weil du halt dann, ich sage jetzt mal, andere Angaben machst, ja, dass man dich nicht kontaktieren kann. Also ich meine, das sollte eigentlich der Anbieter ja zu schätzen wissen, weil du wärst ja dann auch kein potenzieller Kunde. Vielleicht kann man dann auch dann so ein Auswahlfeld machen, nur als fachkundige Auskunft oder so, ja. Also da könnte man sicherlich nochmal was einbauen und dann wird vielleicht der ein oder andere dann auch ganz normal seine Angaben machen. Ja, also es ist zum Beispiel auch vorgesehen bei den großen Systemen, wenn ich da jetzt angebe mickeymaus@yahoo.de, dann werden die auch zum Beispiel sofort ausselektiert. Ja, also die werden nicht kontaktiert. Also wenn du keine Firmenadresse angibst, sondern eine Provider-Adresse, dann landest du in der Regel auch nicht im Funnel. Ja, das fragen die ab. Nur dann mit Firmendomains, ja, und GMX und Hotmail und so weiter oder Gmail, die werden dann nicht weiterverfolgt. Ja, also das, wenn es gute Systeme sind. Ja.
Werden als privat eingestellt,
genau, privat,
dementsprechend nicht angegangen.
Genau, kann Student sein oder was auch immer. Ne? Mhm.
Genau. Das bringt mich auch dann schon zu meiner nächsten Frage, Harry, gerade auch eben in Bezug auf Kennzahlen. Was gibt es denn da für Kennzahlen, die den Erfolg messen in der digitalen Neukundengewinnung? Gerade jetzt auch mit meiner Telefonnummer oder eben das, was wir gerade besprochen haben. Was sind denn da die Kennzahlen für die Erfolgsmessung?
Kennzahlen im Vertrieb sind meistens Schlagzahlen. Wie viele Angebote, wie viele Besuche und so weiter. Diese Kennzahlen sind allerdings falsch oder führen nicht zielführend. Eher für Schlagzahlenmanager gedacht eventuell. Aber wer wirklich Qualität messen will, braucht Prozesskennzahlen. Mhm. Und eine Prozesskennzahl hier ist das Thema Kosten pro Neukunde. Was muss ich denn ausgeben, bis ich einen Neukunden bekommen habe? Mhm. Das zweite wichtige Element ist, wie lange dauert dann das? Die Zeit vom Erstkontakt bis zum ersten Auftrag. Und das dritte wäre dann wieder eine Messkennzahl, wo ich sage, wie viele Mails, wie viele Kontakte muss ich denn machen bis zum ersten Auftrag? So kann ich den Prozess monitoren und sehe, an welchen Schrauben muss ich drehen, damit dieser Prozess optimiert werden kann. Auf welche Weise kann ich es beschleunigen, kann ich die Kosten reduzieren und den Aufwand. Und dann zum Schluss habe ich eine hohe Effizienz und gleichzeitig eine gute Effektivität.
Mir fällt gerade noch was ein, jetzt relativ spontan, aber ich möchte das Beispiel einfach bringen, weil ich doch ein Beispiel habe, was sehr, sehr nah am digitalen Vertrieb ist. Ich habe neulich, ich kriege meinen Newsletter und den halte ich für sehr, sehr gut. Und dieser Newsletter hat auch natürlich eine Seite, ein Portal dahinter, wo man Veranstaltungstermine eintragen kann. Und ich habe dann die Veranstaltungstermine von unseren Workshops dort eingetragen und da habe ich natürlich die Bestätigung bekommen und. Und unter anderem habe ich dann noch zwei Mails bekommen. Das eine war, ob ich mir schon mal Gedanken gemacht habe, die Veranstaltung auch über Video zu dokumentieren und da dann ein Webinar draus zu machen. Das Mail kam automatisiert raus. Und das zweite, und das fand ich extrem clever, da kam eine Beschreibung und dann haben sie angeboten, dass sie auch diese Veranstaltung in verschiedenen Ausprägungen in dem nächsten Newsletter auch erwähnen, also auch redaktionell erwähnen. Und da gab es dann Paket 1, 2, 3 und drunter stand, wenn Sie dieses Paket bestellen möchten, dann antworten Sie einfach mit der Nummer. Und das habe ich gemacht. Und das fand ich, genial, ja, weil das wirklich sehr, sehr einfach war, eine gute Preisgrenze und. Und das war ein absolut positives Beispiel. Ja, die haben im Grunde genommen innerhalb von einer Stunde einen Auftrag gemacht, ja. Mhm. Also sicherlich ein Lichtblick, ja, und das war eins, was mir auch wirklich in Erinnerung blieb, und wir haben das dann auch aufgebaut. Ja.
Die haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie können wir dem Kunden
ganz genau
den Aufwand möglichst niedrig halten.
Ganz genau, ganz genau. Also einfach machen. Mhm. Ja.
Ja, hört sich gut an. Mhm. Muss ich mir tatsächlich auch mal anschauen.
Ja, muss ich mal anschauen, absolut, ja. KPIs, ja, du hast ja schon erwähnt, ist immer so eine Sache. Also ich finde es natürlich wichtig, wenn man hoffentlich seinen Sales Cycle definiert hat, dass man auch weiß, okay, in welcher Phase gehen die Leads raus, ja, also nach welcher Zeit und in welcher Phase, um dann auch das, was du auch schon gesagt hast, Harry, um dann auch nachzubessern, dass man sagt, okay, da ist noch was, ja, da passt das Angebot noch nicht, ja, da müssen wir vielleicht was an unserem Angebot drehen, ja, wir machen zu viele Angebote, aber ja, im Vergleich kommen zu wenig Aufträge rein, ja, also es passt irgendwas noch nicht richtig, es ist zu kompliziert oder die Leute verstehen es nicht, dass man da einfach nochmal so ein bisschen hinterher ist, das zu verbessern, also ich sage da immer so One-Trick-Pony, ne? Also wenn man das hat, dann denke ich, kann man auch diesen Zyklus in der Pipeline extrem verkürzen.
Ja, da gibt es immer mehrere Stellhebel, an denen man drehen kann, und die Messzahlen, diese KPIs, die helfen uns, schnell herauszufinden, an welcher Stelle müssen wir denn schauen. Mhm. Ja? Wie du sagst, Trefferquoten sind zu schlecht. Ja. Dann müssen wir gucken, ja, was behindert den Abschluss? Mhm. Ja, dann gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, Absprung, ja, im Laufe der Beauftragung springen die irgendwo unterwegs ab. Und dann muss man herausfinden, an welcher Stelle springen sie ab und was ist da für ein Hindernis. Und dann muss man wieder schauen. Ja.
Da fällt mir ein Spruch von dir ein, der passt auch ganz gut. Ein Angebot ist ein schriftliches Verkaufsgespräch.
Das ist es.
Das fand ich sehr, sehr gut, und das sollten sich viele zu Herzen nehmen, wenn man ein Angebot anschaut, ob das richtig aufgebaut ist, ob die Frage an der richtigen, also ob die Frage, die man sich stellt, wenn man es anschaut, auch an der richtigen Stelle beantwortet wird oder vielleicht zu weit hinten, dass der Kunde gar nicht so weit durchblättert. Also das fand ich ganz gut, und das ist auch was man natürlich im digitalen Umfeld dann sehr, sehr genau auch messen und tracken kann, ja. Also welche Seite hat er aufgeschlagen? Also wenn man jetzt zum Beispiel auch nochmal zu dem Web-Tracking noch ergänzen würde, ein Dokumententracking, ja, also das gibt es ja auch mittlerweile, dass ich genau sehe, welche Seite hat er wie lange angeschaut, von wo ist er dann hingesprungen, wenn das Dokument verlinkt ist und so weiter. Also das ist sicherlich auch nochmal eine Sache, die man bei der Optimierung beachten sollte. Gut, ich habe noch mal vielleicht zwei Dinge, über die ich noch kurz reden möchte. Thema KI im Vertrieb. Wie siehst du das? KI, also künstliche Intelligenz im Vertrieb. Wie ist so deine Meinung?
Wenn die Systeme, wenn wir gerade reden über KPIs und Verbesserungsmöglichkeiten, dann wird die Zukunft ja eher so sein, dass wir nicht mehr eingreifen müssen, sondern die KI stellt fest, wir haben schlechte Ergebnisse, stellt fest, an welcher Stelle schlechte Ergebnisse, und optimiert selbst. Oder bietet uns Optimierungen an, weil es nun mal noch eine Arbeit ist. Wir müssen etwas einbauen, müssen was rausnehmen, müssen etwas vereinfachen. Wir bekommen konkrete Vorschläge, an welcher Stelle. Aber Zielsetzung ist ja, dass die Systeme sich selbst optimieren, eventuell auf unterschiedliche Situationen automatisch einstellen, schon erkennen können, aus welcher Richtung, aus welcher Branche kommt eventuell der Zugriff auf das System, und ruft entsprechend passend dazu wiederum ein Chatbot auf, der angeboten wird, entsprechende Texte auf, die dazu angeboten werden. Ich freue mich auf die Zeiten, wenn die KI dafür sorgt, dass jeder maßgeschneidert und zielführend angesprochen wird, sich einen Haufen Zeit spart. Und wir dadurch besser verkaufen und der Kunde schneller abschließt.
Jetzt habe ich noch eine abschließende Anmerkung. Thema Vertriebskanäle und Vertriebsstufen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Hersteller Handelsstufen habe, ja, also ich habe irgendwelche Partner dazwischen, wie siehst du das dann mit der Digitalisierung?
Bin mir jetzt nicht sicher, worauf du raus willst. Verschiedene Handelspartner.
Also ich bin Hersteller, verkaufe Maschinen, verkaufe die aber auch über den Großhandel zum Beispiel. Ja.
Ein Handelsvertreter.
Handelsvertreter, ja, oder auch wirklich in der IT sagt man Distributor. Ja. Und wie kann da die Digitalisierung funktionieren? Kann sie überhaupt funktionieren?
Ich denke, sie vereinfacht viele Prozesse. Ja. Bin schon ganz gespannt, bis wir solche Systeme wie Blockchain mit einsetzen, dass bestimmte Handshakes, Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Lieferanten vollautomatisch getätigt werden. Das könnte bis dahin führen, dass wir manche Mittler in Zukunft gar nicht mehr brauchen. Ja. Ein Mittler, der keinen Nutzen für den Kunden bietet, der wird in Zukunft einfach nicht mehr gebraucht. Ja, wird auf digitalem Wege abgefrühstückt. Dort, wo wir Mittler haben und sie auch brauchen, weil sie einen Mehrwert bieten für den Kunden, dort haben wir natürlich eine weit bessere Kommunikationsmöglichkeit in Zukunft, wenn wir uns eng vernetzen. Da stecken die Menschen natürlich immer noch ein Stück mit drin, die gar nicht wollen, dass vernetzt wird.
Ja, genau.
Ja, die Handelsvertretung möchte ja nicht ihre Kundenadressen weiterleiten, darf sie laut DSGVO gar nicht, an den Hersteller und umgekehrt eventuell auch. Also ich denke, da braucht es auch Intelligenz in der Umsetzung und Anwendung der Systeme nachher und sehr individuelle Vorgehen. Da werden die einen offener sein und die anderen verschlossener. Ich glaube, da müssen wir Menschen auch erstmal noch lernen, damit umzugehen. Wir haben teilweise noch ziemlich viel Angst vor Missbrauch, was durchaus angebracht ist. Wir sehen es tagtäglich.
Gesunde Besorgnis ist immer gut.
Ja.
Was du jetzt angesprochen hast, was ich die letzten paar Wochen so ein bisschen beobachtet habe, mir ist es aufgefallen, weil sich die Nennung gehäuft hat. Also wir haben ja heute gesprochen über B2B, Neukundengewinnung, da gibt es natürlich noch B2C und so weiter, die ganzen Abstufungen. Und also meine persönliche Meinung ist, erstens wird die Grenze mehr und mehr verschwinden. Worauf ich hinaus will, was ich jetzt, der Begriff, der sich gehäuft hat, heißt D2C. Und da war ich erstmal ganz gespannt und habe natürlich den Text gelesen und das Ganze heißt Direct to Customer. Und das war eine Modefirma, die gesagt hat, okay, genau das, was du gesagt hast, Harry, welche Mehrwerte bringen mir noch eine Amazon, eine Zalando, ja, wenn ich das selber direkt abwickeln kann mit meinen Kunden. Und dann wird der Markt neu aufgemischt.
Das wäre schön für viele, viele Unternehmen, wenn sie nicht mehr abhängig sind von solchen Mittlern. Die natürlich im Moment noch einen unglaublich hohen Mehrwert bieten.
Absolut.
Ja, wenn du das selbst abbilden kannst mit dem entsprechenden Prozess, digitalen Prozess, eine Kostensenkung von hohem Ausmaß.
Genau, weil sind ja Vermittlerkosten sind ja dann, ich sag mal, Vertriebskosten und wenn ich die reduzieren kann, ja, es ist durchaus sehr lukrativ. Ja.
Hochlukrativ, ja. Also das ist etwas, das steigert unsere Gewinne ruckzuck, wenn die Mittler nichts mehr abgreifen. Die sind ja oftmals nicht wenig hungrig.
Also Da hätte ich auch mal noch kurz was einzuwerfen, gerade im Hinblick auf Mittler. Also in meiner Branche, in der Hotelbranche, sind ja diese Mittler entstanden, im Prinzip aus Telefonbüchern, ja, ganz früher, die Geschinken mit einem Verzeichnis, die sich dann einfach schneller dem E-Commerce geöffnet haben. Also da, damit das passiert, gehört es halt auch wirklich dazu, dass die KMUs oder dazu auch bereit erklären, diesen Weg zu gehen. Also die Mittler sind ja nicht entstanden, weil die jetzt diese tolle Idee hatten, sondern weil man es ja gebraucht hat. Mhm. Und ich glaube, da hat jedes Unternehmen die Hausaufgabe zu sagen, okay, wir wollen jetzt digitalisieren und wir wollen jetzt unser Geschäft wieder zurückhaben und zwar ohne Kommissionen oder Provisionen zu bezahlen.
Mhm. Absolut. Absolut. Da gebe ich dir 100% recht. Ja, die haben quasi das Zepter aus der Hand gegeben, haben sich gefreut, dass die Portale ihnen Kunden bringen und irgendwann haben sie gemerkt, hoppla, die bringen ja 80% oder 90% der Kunden und 10% sind vielleicht noch Direktkunden. Ja? Und dann nimmt es natürlich ein großes Volumen ein und dann kommt man natürlich ins Grübeln und überlegt, okay, vielleicht sollte ich doch selber wieder was machen.
Ja, wird ja auch gemacht, in immer mehr Hotels sehe ich.
Absolut, ja.
Direct Booking, ja, du wirst mit E-Mails dann auch schon wieder vorbereitet, dass das fürs nächste Mal buchen, bitte hier den Link nutzen und die versuchen, den Weg weg von den Portalen zu schaffen.
Ja, dann sind wir so fast am Ende. Harry, vielleicht nur eine abschließende Frage. Haben wir irgendwas vergessen, was man unbedingt noch erwähnen sollte?
Ein Thema, das brennt mir unter den Nägeln. Und das begegnet mir, seit ich das Thema Digitalisierung des Vertriebs mit in meine Gespräche mit Kunden einbaue, kommt das immer wieder hoch, dass die meisten Sorge haben und eher Angst vor der Digitalisierung. Die meinen alle, ach, wenn der Client jetzt kommt und bei uns den Vertrieb digitalisiert, dann können wir in Zukunft zu Hause bleiben. Und ruckzuck machen die Menschen die Türe zu, die Ohren zu und denken nicht mehr weiter. Genau das ist der falsche Weg. Klar, die Sorge ist berechtigt zu sagen, wir wollen nicht von der Digitalisierung verdrängt werden. Doch eins kann ich garantieren, wenn wir nicht digitalisieren, werden wir von der Digitalisierung verdrängt. Mhm. Was wichtig ist, wir sollten uns frühzeitig Gedanken machen, wie wir sie für uns nutzen, bevor die Digitalisierung uns benutzt. Mhm. Wenn wir die Thematik treiben, dann können wir von ihr nicht getrieben werden. Mhm. Ich möchte klassischen Vertrieb möglichst lange aufrechterhalten. Das geht aber nur, wenn wir zulassen, ihn digital zu pushen, damit wir mehr Zeit fürs Wesentliche, nämlich den persönlichen Kundenkontakt haben. Und wenn wir das früher nutzen als andere, dann ist das, dann entsteht daraus eine Riesenchance, wiederum eine Nasenlänge vor dem Wettbewerb zu sein. Und das würde ich jedem wünschen. Versuche ich immer wieder drüber zu reden, klassischer Vertrieb mit digitalen Tools unterstützt. Mhm. Ja, wir bleiben beim klassischen Vertrieb, daran ändert sich nichts, aber wir kriegen automatisch das, was wir sonst nicht tun, die Akquisearbeit abgenommen. Mhm. Und wir können sagen, wo soll das Ding akquirieren? Was sind die Zielkunden? Wie sollen die aussehen? Ich kann meine Zielkunden sauber beschreiben und das System liefert mir in diesem Bereich nachher die passenden Anfragen und Leads. Und ich kann nachher den persönlichen Weg beschreiten. Der digitale Weg hat mich unterstützt dabei. Mhm. Nimmt mir unglaublich viel administrative Arbeit ab. Mhm. Ja, und ist eine Arbeit, wenn wir ehrlich gegenüber uns sind, ist eine Arbeit, die wir sonst gar nicht machen. Mhm. Ja, wer macht schon gerne Akquise? Ja, und wenn ich das Ding schon warm kriege, warm serviert bekomme, brauche ich es nur noch warm halten.
Mhm. Ja, richtig, ja.
Systeme nutzen.
Ja, gut. Dann gutes Schlusswort. Vielen Dank, Harry, dass du dabei warst. Hat wieder Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Ich freue mich schon auf das nächste Podcast-Thema, das wir jetzt noch nicht haben, aber vielleicht können wir uns auch mal Gedanken über die Begriffe machen. Das wäre vielleicht auch mal ein Thema wert. Also Thema Begriffe und was sehen wir dahinter und was sehen die Kunden möglicherweise dahinter. Vielen Dank an euch beide, dass ihr wieder dabei wart. Wie immer hat es Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.